mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir überraschen euch mit einer neuen Folge mit den Waffeln einer Frau. Heute mit einem wunderbaren Gast, Johann König. Was für ein wunderbarer Comedian, was für ein besonnener junger Mann, kann man sagen. Sportstudent im Übrigen. Ich hatte seinen Körper überhaupt nie unter diesem Aspekt angeguckt. Aber jetzt sehe ich den natürlich nochmal mit ganz anderen Augen. Dass jemand mit dieser geistigen Flexibilität auch noch körperlich derartig gut in Form ist. Wir hören einfach rein, oder?
Ja.
Wir hören einfach rein mit den Waffeln einer Frau heute mit Comedian Johann König. Wir fangen direkt an, denn ich möchte überhaupt keine Zeit verlieren. Ich habe einen alten Kollegen hier, kann man sagen. Einen wunderbaren, großartigen Mann. Johann König ist bei uns.
Hallo Barbara.
Du hast Mund schon voll.
Ich habe Mund schon voll. Alles voll mit Waffeln hier. Wissen das die Leute?
Du bist ja der einzige Mensch, glaube ich, im deutschen Showgeschäft, der überhaupt noch eine normale Waffel isst und verträgt.
Ja, kein Problem.
Lecker. Ich sage mal, die meisten unserer Kollegen kriegen ja sofort Brechdurchfall, wenn sie Zucker im Zusammenspiel mit Mehl essen.
Mit Weißmehl, ja. Ja, ist in unserer Familie auch nicht so üblich, aber ich freue mich immer. Unterwegs esse ich Fleisch und Weizen, was ich zu Hause nicht kriege, wenn ich auf Tour bin.
Tut mir wahnsinnig leid.
Ja, aber ich bin total munter plötzlich, weil ich war hier auf der Toilette und da kann man direkt lostanzen. Ne? Das ist laute Disco-Musik, es ist Wahnsinn. Mhm. Ich bin total wach jetzt plötzlich. Eigentlich bin ich ja sehr müde morgens.
Ja, viele Leute arbeiten hier nur aufgrund der sehr, sehr positiven Toilettensituation.
Wahnsinn. Hast du die Lautstärke da eingestellt?
Nee, ich bestimme hier relativ wenig. Ja? Auch wenn alles so heißt wie ich, habe ich das Gefühl, andere verwirklichen hier sich selbst.
Mhm. Okay.
Weißt du?
Wie ist das mit Schmatzgeräuschen? Stört das?
Überhaupt nicht. Okay. Das macht uns so männlich.
Ah.
Menschlich.
Männlich.
Menschlich. Mhm. Du hast eine totale Radiostimme.
Mhm.
Ist ja das eigentlich klar?
Nee, das höre ich selten. Weil die meisten sagen ja, ich hätte eine komische Stimme. Aber die ist jetzt auch ganz gut, weil ich gestern getrunken habe. Dann ist die ein bisschen tiefer, dann ist die ein bisschen männlich.
Darfst du denn trinken zu Hause oder wird dir das auch verboten?
Das wird auch nicht so gern gesehen. Aber ich bin ja dafür auf Tour. Das ist ja das. Da kann ich das alles machen.
Bob, nächste Woche geht's los, 8. Februar. Wie muss ich mir vorstellen, wenn Johann König auf Tour geht?
8. Februar? Nein. Ja. 2. Februar.
So, nächste Woche geht's ja los. 2. Februar gehst du auf Tour. Wie muss ich mir Johann König auf Tour vorstellen?
Also es ist ein ganz neues Programm und ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ich war jetzt in Berlin, um das ein bisschen einzuüben und ich brauche halt zweimal 50 oder 60 Minuten.
Das ist wirklich lästig.
Und ich habe jetzt 20 und ist ein bisschen Druck drauf.
Oh
und man muss das ja auch nicht nur schreiben, sondern auch dann lernen, auch auswendig lernen. Und es muss irgendwie einen Zusammenhang haben, das ganze Ding. Und ich habe keine Autoren, keinen Coach, keinen Regisseur.
Aber
ich
warum denn
alles
nicht? Willst du die Kohle nicht teilen?
Genau, das ist halt rein finanzielle Probleme. Gründe. Nein, das ist so, dass ich habe mal was mit Autoren gehabt, also die haben mal was geschrieben, das funktioniert aber nicht. Wenn ich fremde Texte spreche, die muss ich wieder komplett umformulieren und das funktioniert leider nicht, weil das irgendwie doch zu speziell ist für Autoren. Ich habe noch keinen
was
guten
Was du da
gefunden.
Machst, das kann keiner irgendwie antizipieren.
Aber solange, ich meine, das mache ich das seit 20 Jahren und es geht bisher ist es immer gut gegangen und jetzt denke ich, mir wird schon was einfallen. Ich habe jetzt 20 neue Minuten gemacht im Quatsch Comedy Club und das hat alles funktioniert. Aber jetzt diese 2 Stunden, ach du, die Frage war, wie ich auf Tour bin. Naja, ich fahr dahin und dann...
Erzähl mal ruhig weiter, weil das finde ich ja total spannend. Ja. Das heißt, du bist jemand, der immer auf den letzten Drücker alles macht.
Ja, so war ich immer schon. So bin ich auch durch die Schule gekommen. Aber das ist... nein, das Problem ist, ich wollte im Herbst schreiben, den ganzen Herbst. Ich hatte jetzt plötzlich im Herbst aber die ganzen verschobenen Corona-Termine. Das heißt, der ganze Herbst war voll mit Terminen.
Ja.
Es war aber so geplant, dass ich den Herbst frei habe, 4 Monate, um zu schreiben.
Mhm.
Das hat Corona eben kaputt gemacht und darum ist das jetzt alles so. Und dann kommt Weihnachten und Ferien und was weiß ich.
Ja, du
darum
musst dich doch
so.
Auch mal ausruhen.
Aber ich habe halt ganz
mal.
Viele Notizen mir gemacht und die gucke ich mir dann an und denke, was will ich damit? Was soll das heißen? Hedonismus, Hedonichtsnutz. Steht denn da? Und dann muss ich da eine Nummer draus machen. Naja, aber ich hatte damals einen Gedanken und der war lustig und dann habe ich ihn aufgeschrieben und ein Jahr später lese ich das und denke, was will mir der Autor damit sagen? Aber ich bin guten Mutes.
Hast du so ein Buch, wo du das reinschreibst oder hast du es auf einzelnen Zettel? Ich habe nämlich so ein Buch, das trage ich seit Jahren mit mir rum und da schreibe ich dann manchmal, schreibe ich da so Sachen auf und ich freue mich so wahnsinnig, wenn dann der Tag X kommt, wo ich irgendwas moderieren muss, dass ich mir schon mal so Notizen gemacht habe, weil meistens ist das dann der Dreh- und Angelpunkt für alles. Also diese Notizen helfen mir wahnsinnig.
Ja, ja. Ich habe Notiz verschiedene Hefte. Ich habe auch eine Datei, wo ich dann reinschreibe. Die heißt immer Diverses oder allgemeine Gedanken.
Ja.
Und da stehen dann ganz viele so einzelne Sätze oder nur Worte drin. Und das ist, da bin ich gerade dabei, sie zu sortieren. Aber ich habe natürlich auch so die Sendung Gipfeltreffen und so habe ich auch viele neue Sachen dann, die mir spontan dann eingefallen sind, die ich dann auch aufgeschrieben habe. Und ich forste jetzt also alles durch, um da irgendwas draus zu bauen. Das macht großen Spaß.
Geht's dir nicht manchmal so, dass die Kollegen auch ja sehr lustige Sachen sagen, dass man versucht ist, jetzt nicht ganz im großen Stil abzukupfern, aber vielleicht doch mal eine Kleinigkeit irgendwie zu übernehmen und abzuwandeln?
Ja, das kommt vor, dass man die Idee hat, aber die wird dann verworfen.
Ja, ich glaube, ihr schreibt alle nicht voneinander ab, gell? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der was Ähnliches gemacht hat wie ein Kollege.
Nee, das zeichnet uns aus, die Comedians. Das, naja, man muss da... Es gibt natürlich Sachen, die sich doppeln, weil die zwei Menschen unabhängig voneinander eingefallen sind.
Ja.
Das gibt's ja auch oft. Das ist nicht immer abgekupfert, sondern manches liegt halt auf der Hand.
Ich frage mich sowieso, wie du das machst. Denn wie viel das Programm ist das?
Dein das achte.
Achtes ja. Programm. Und dann zweimal 50 Minuten über etwas erzählen, was sozusagen so krass ändert sich ja dein Leben auch nicht, oder? Also du bist ja jetzt nicht zwischendurch zum Segelfahrer und Abenteurer geworden oder zum Einsiedler und Auswanderer irgendwie. Du bist ja immer noch Johann König, der wahrscheinlich irgendwo recht solide mit der gleichen Familie lebt wie schon vor 8 Jahren. Ich finde das sehr schwierig.
Ja, ja. Da ist natürlich jetzt die Pandemie auch irgendwie ein Segen, weil da ist viel passiert. Wir waren im Lockdown mit 3 Kindern. Wir hatten 3 Kinder mit Homeschooling. Wir haben jetzt Hühner. Und da ist einiges passiert, was ich verwursten kann. Ich habe mich mit Querdenkern beschäftigt. Ich war auf einem Querdenkertreffen und ich bin vor Autos aufgetreten, was mit das Allerschlimmste war in meinem Leben.
Oh Gott, da habe ich auch nur viel Schlimmes gehört, also von Scheibenwischern und Hupen, ja, die bei Autokino-Konzerten.
Es hieß dann, wenn die hupen, dann der gefällt denen das. Du musst aber versuchen, den Warncharakter der Hupe in was Positives umzudeuten. Und dann war es aber so, das war so ein Parkplatz in Herne Nord und da gab es Anwohner, die durften also gar nicht hupen, die Autos, sondern nur Lichthupe machen. Es war aber noch total hell, das war ja im Sommer. Also es ist hell, die machen Lichthupe. Und als ich dann auf die Bühne kam, fing es an zu regnen. Und man hat vorher die Leute gehört, durch die offenen Scheiben hat man das Lachen gehört. Fing an zu regnen, alle drehen die Scheiben hoch. Ich habe nichts mehr gehört. Prasselnder Regen. Ich stehe vor Autos in Herne Nord auf einem Parkplatz. Ich bin klitschnass und es war abartig. Habe ich nie wieder gemacht danach. Aber es ist jetzt eine lustige Geschichte. Ja.
Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, was da abging in der Zeit.
Nein,
oder dass wir abends um 9 Uhr zu Hause sein mussten, weil man nicht mehr auf der Straße sein durfte
und
so.
Ja, und dass die Leute mit Hund dann im Vorteil waren. Und wir hatten den Hund gerade abgegeben, weil die durften ja mit dem Hund noch raus.
Ihr hattet ihn abgegeben?
Wir haben Hund und Katze haben wir abgegeben, aus Allergiegründen.
Oh nein.
Das war sehr, sehr traurig. Ich habe immer eine Katze gehabt, seit ich alleine wohne und das ging nicht mehr. Und der Hund hat auch so Haare, ne, die rumliegen. Und das mussten wir beide abgeben. Und dann waren wir ein Kinderhaushalt mit 3 Kindern ohne Tier. Das ist eigentlich kaum möglich.
Oh Gott.
Das gab viele Tränen, aber der Hund ist bei meinem Bruder, die Katze ist bei meinem Bruder, der Hund ist auch gut untergekommen und naja, und dann im Lockdown haben wir uns
gedacht, da jucke ich mir doch lieber ab und zu mal die Augen und darf raus nach 21 Uhr.
Ja, ja, das auch. Aber dann haben wir uns im Hühner ausgeliehen.
Und dann bist du voll, du bist on fire, oder?
Nein. Also ich habe ja bei dem Hund gesagt, ich will keinen Hund. Er kommt nur unter einer Bedingung, wenn ich niemals seine Haufen wegmachen muss.
Mhm.
Und das habe ich knallhart durchgezogen. Ne? Meine Frau hat gesagt, ja, ist mir egal, wir machen das. Und irgendwann war ich auch mal mit dem Hund und den Kindern und der hat einen Haufen gemacht. Und dann habe ich wirklich einen dicken Stock daneben gesteckt, damit meine Frau weiß, wo der Haufen ist. Und damit die den dann findet und wegmachen kann. Und das habe ich auch auf der Bühne erzählt und die Leute haben sich kaputt gelacht, weil sie auch dachten, das ist ja niemals passiert. Und meine Frau sitzt im Publikum und sagt, das ist so wahr. Sie kann sich noch daran erinnern, wie sie in dem Park den Stock gesucht hat. Naja, und bei den Hühnern war es aber auch so, dass ich gesagt habe, ich baue euch einen Stall, ich kaufe Futter, aber ich will mit der ganzen Hühnerscheiße
Hühner nicht... Hühner kacken, wenn ich das sagen darf. Ich habe ja auch Hühner.
Du hast auch Hühner, ja.
Aber ich habe keine geliehenen, sondern
nein, wir haben ja auch
eigene. Jetzt echte. Die kacken auch sehr viel.
Ja, ja.
Und in unterschiedlichen, wie soll ich sagen...
Konsistenzen.
Und wenn man ihnen rot... Also ich verfüttere eigentlich fast alles an die. Und wenn die mal rote Beete oder so gegessen haben oder Blaubeeren, dann ist diese weiße Sprühkacke manchmal so Regenbogenfarben. Mm. Das sieht dann aus, als hätte man ein kleines Einhorn im Garten, weißt du? Mm.
Ja, ja, wir kennen das. Wir haben ja so einen kleinen Garten in Köln, 8x8 Meter, und das ist jetzt komplett Matsch. Ne? Das ist, wächst da gar nichts mehr.
Laufen die frei?
Ja, im ganzen Garten sind die. Und
ja, das, dann kannst du ja auch nicht mehr was pflanzen, weil sobald ein kleiner grüner Trieb rauskommt, fressen die den ja ab.
Ja, ja.
Oh Gott, das heißt, wenn ich jetzt mit dem Flugzeug über Köln fliege, ist Köln herrlich betoniert, an manchen Stellen grün, und dann gibt es ein 8x8 Meter großes graues Quadrat, wo du wohnst.
Ganz genau. Ja, das ist nicht lustig, nee. Aber die Kinder kommen nach Hause, kommen von der Schule. Jedes Kind hat ein eigenes Huhn. Also wir haben 5 Hühner, wir sind 5 Familienmitglieder, und das Kind nimmt sich ein Huhn auf dem Schoß im Garten. Und wir müssen halt alle eigene Schuhe anziehen, alle extra Schuhe, weil das so matschig ist. Und dann ist das Kind eine halbe Stunde mit dem Huhn. Das Huhn steckt den Kopf in die Achselhöhle des Kindes, und dann sitzen die da eine halbe Stunde. Und allein das zu sehen, wie sie alle sich beruhigen. Das Huhn beruhigt sich, das Kind beruhigt sich, verarbeitet die Schulzeit, und das sind auch Therapietiere so ein bisschen. Ja. Und ich habe auch ein eigenes, und ich denke immer, also wenn die Kinder das nicht mehr machen mit dem Stall sauber machen und so, dann möchte ich auch mein Huhn eigentlich essen. Mhm. Ich bin aber noch nicht so weit. Die Kinder sind ja auch noch da, aber ich frage mich, ne, wie alt werden so Hühner? Ne? Können ja 10 Jahre alt werden. Gott, ja. Und dann sind die Kinder aus dem Haus, und ich habe ja gesagt, ich mache keinen Stall sauber.
Ja, dann musst du eine Lösung finden, die für alle Beteiligten, sage ich mal, erträglich ist.
Ja, ja. Naja, wir gucken mal. Aber es sind ja, also richtige Haustiere haben wir nicht. Die sind ja nur im Garten, und wir nehmen die auch mit in Urlaub tatsächlich.
Darf ich kurz fragen, wie das funktioniert?
Ja, im Kofferraum. Wir haben ja so Katzenkörbe, und da kommen die Hühner in den Katzenkorb.
Und dann, wo stellt ihr das dann auf, wenn ihr irgendwo, also gibt's dann einen mobilen Käfig oder wie?
Wir haben ein kleines Häuschen in Nordfrankreich, da wo es am kältesten und windigsten ist, wo die Stiez wohnen, die Ostfriesen
die
Frankreich.
Stiez.
Und da ist sogar ein ganz kleines Häuschen, so 60 Quadratmeter, ohne Heizung, 80 Jahre alt. Und da haben wir aber auch einen Garten. Und da fahren wir von Köln 4,5 Stunden hin. Wir sehen England von da, also ist an der Kanalküste. Und dann sind die Hühner da im Garten. Und wir fahren 5 Stunden mit den Hühnern, und das fängt halt irgendwann an zu stinken. Das heißt, die Fahrt ist irgendwie, man atmet am Schluss immer noch durch den Mund.
Aber das ist ja toll. Das finde ich ja so toll. Ich möchte meine Hühner auch mitnehmen eigentlich.
Ja. Ja. Also wenn du einen Garten hast, geht das. Wenn du dahin.
Ja.
Wie viele Hühner habt ihr denn?
Jetzt nur noch 8, aber wir hatten noch mal 16 zwischendurch oder
16.
So.
16, aber ihr habt einen großen Garten. Und was habt ihr mit den Eiern gemacht?
Verkauft.
Ja?
Was meinst du, warum ich immer so schicke Klamotten anhabe?
Ah, alles klar. An die Nachbarn.
Ja, klar.
Und zwar total teuer.
Das Barbara Bio-Ei.
Natürlich.
Hier mit so einem Stempel und so. Und meinen Kindern habe ich so Knickerbockerhosen gekauft und so einen Leierwagen und so eine Schiebermütze.
Ah.
Und da mussten die richtig, richtig ranklotzen da. Ja. Wir haben ganz Berlin beliefert.
Aber warum habt ihr so
viel Geld? Womit wir am meisten Geld gemacht haben, ist, dass wir ein Abo verkauft haben. Ein Eier-Abo für einen Monat, aber Vorkasse.
Ja.
Und dann war aber Lieferengpass.
Ah, ja.
Nein, Quatsch. Wir haben an die Nachbarn verschenkt, und zwar nur die direkt neben uns sind. Sonst mehr Eier gibt's auch nicht, weil die auch ein bisschen unter dem Krähen des Hahnes sozusagen zu leiden haben.
Ihr habt einen
Hahn? Wir haben auch einen Hahn,
Um Gottes Willen.
Ja. Und ich
warum
heute
habt ihr
Morgen
überhaupt Hühner? Wie kam das dazu?
Mein Sohn kriegte einen Huhn geschenkt, und
von wem?
Und eine gehässig lachende Frau, die uns das Huhn geschenkt hat, meine ich jetzt im Nachhinein zu interpretieren, dass sie gehässig gelacht hat, als wir dieses Hühnchen mitgenommen haben, weil die damals schon wusste, dass es ein Hahn ist. Und den hat sie uns mitgegeben, und oh, das ist so süß, du wirst es lieben und so. Und dann sind wir nämlich auch in Ferien gefahren, und als wir zurückkamen, hat dieses Ding gekräht, und dann haben wir natürlich richtig Nägel mit Köpfen gemacht, und ich habe eine Hühnerfarm gebaut, sage ich jetzt mal. Also Stallungen, Freiläufe, was weiß ich was, irgendwie so. Also gut, so groß ist jetzt auch nicht. Aber und jeden Tag kommt der Fuchs. Und jetzt ist es so, dass wir sie manchmal gar nicht aus dem sozusagen Gehege rauslassen können, weil der einfach jeden Morgen vorbeischaut und guckt, ob das Buffet schon eröffnet ist.
Und heute hat sich schon was geholt.
Ja, ja, schon ein paar Mal.
Das
schon
ist
paar
aber Mal. Schrecklich für die Kinder. Aber bei 16 haben die nicht alle Namen dann, oder?
Doch, ja? Total.
16 verschiedene.
Wir haben alles durch, was irgendwie mit Essen
aber
zu tun hat.
Aber ist das
hat.
Nicht traumatisch, denn wenn der Fuchs da war?
Doch, total. Okay. Für alle.
Ja. Also, aber wir haben ja so einen Zaun mit Schutz, mit Fuchsschürze.
Wie geht es?
Naja, du hast den Zaun und dann hast du noch so einen Zaun, der auf dem Boden ist, damit der Fuchs sich nicht drunter graben kann.
Ja, aber der springt da einfach drüber.
Nee, und wir haben oben drüber auch halt was.
Ach, das ist so ein bisschen NATO-Draht oder
ja,
wie?
Ja, wir
so
haben,
NATO.
Wir haben,
was hast du da oben drüber?
Naja, wir haben einen kompletten Käfig.
Ja, ach so, okay. Nee, wir haben so einen Teil des Gartens abgetrennt. Der würde da jederzeit reinspringen.
Ja, das haben wir auch erst gemacht. Da kam aber der Greifvogel schon. Ne? Und ich habe schon den Habicht gesehen, der auf dem Huhn sitzt und daran rumrupft.
Das ist nicht dein
Ernst.
Ja,
und dann bin ich habe Zähne geputzt. Ich hatte nur eine Unterhose an mit der elektrischen Zahnbürste.
Ja.
Habe das gesehen, bin rausgestürmt und habe mit der Zahnbürste gefuchtelt. Und da hat er nicht mit gerechnet, dass da so ein alter Herr aus dem Haus galoppiert
die
kommt.
Die elektrische Zahnbürste
und sagt,
hat das Leben des Huhnes gerettet.
Und das war sogar mein eigenes Huhn, was ich da gerettet habe. Aber einen Fuchs haben wir auch schon gesehen, aber bisher ist alles gut gegangen.
Nee, wenn die da drin sind, dann passiert da nichts. Mhm. Aber bei uns ist es schon eben freilaufend. Mhm. Und so soll es irgendwie bei uns da auch sein. Aber du hast völlig recht, auch da war früher, ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, wir haben die jetzt seit 4 Jahren, war früher Wiese und es war ein herrlicher Teil des Gartens und das ist jetzt ein morastiger.
Und auf allen Fotos, wo wir den Stall bestellt haben, überall Wiese. Ich denke, hä? Stellen die den Stall immer auf eine neue Wiese und machen dann erst das Foto?
Die zerstören wirklich alles. Aber sie haben, wie heißt dein Hund? Hedwig, habe ich gelesen, ne?
Mein Huhn.
Ja.
Du hast Hund gesagt.
Huhn.
Mein Huhn heißt Agathe, meine ich.
Mei, die haben auch eine Agathe.
Ja, also wir heißen uns Hedwig, Hilda, Otti, Agathe und ich will mir die Namen gar nicht merken, weil ich will die ja irgendwann essen. Ne?
Ja.
Und ich kann die auch nicht auseinanderhalten.
Aber du kannst dir doch nicht im Ernst vorstellen, so einen Huhn zu rupfen.
Wenn die Kinder aus dem Haus sind, wann ziehen die eigentlich aus? Ne?
Es kommt drauf an, man kann ja.
Mein Sohn ist jetzt 14, was stimmt denn nicht mit ihm?
Ja, warum ist er denn immer noch zu Hause? Ihr macht es ihm zu gemütlich.
Ja,
du musst ein bisschen mehr Druck auf die ganze Sache geben. Gib die doch ins Internat.
Ja, hab ich auch überlegt. Ja.
Wirklich?
Ja.
Die kann man bis ab 12, kann man die im Prinzip, ja.
Okay, ich überlege. Aber wie alt werden die Hühner, ne? Was habt ihr für? Habt ihr so auch so?
Unterschiedliche. Ja, okay. Alles Mögliche.
Wir haben ganz zahme, Lohmann Braun, die kommen immer an. Und aber die sind auch nützlich. Ich habe immer mal wieder eine Zecke und dann kommt das Huhn und pickt die Zecke weg.
Hör auf! Ja. Bitte, das ist so eklig, jetzt kraust es mich.
Nein, wirklich. Das ist, die picken sich auch gegenseitig die Zecken aus dem Fell, oder wie das heißt?
Ja, ja.
Und auch bei uns picken sie die Zecken aus meinem Rücken.
Du hast ja auch so wahnsinnig viel Fell am Körper, oder? Und schon sind wir über deine Überleitung endlich beim Thema Körper angelangt.
Ah,
Johann.
Endlich.
Nein, ich möchte natürlich auf keinen Fall dich in Verlegenheit bringen, aber man muss doch sagen, dass der Naturkostladen deiner Mutter dich vermutlich, den sie damals schon hatte, als du ganz jung warst, überhaupt erst so stark und groß gemacht hat, wie du heute bist, ne? Du bist natürlich so geworden, wie du bist, weil du eben sehr, sehr gut ernährt wurdest.
Also ich war sehr, sehr mickrig als Kind. Ne? Ich war die ersten 5 Wochen meines Lebens war ich im Brutautomaten. Also im Brutkasten.
Der Automat ist das für die Hühnereier.
Im Snackautomaten. nee, ist wirklich, 5 Wochen hatte ich keinen Körperkontakt zu meiner Mutter und mein Kopf, also ich hatte so eine ganz dünne Knochenhaut, Knochenschicht, Kalziummangel oder so und mein Kopf war so formbar wie ein platter Fußball. Und dann lag ich da die ersten 5 Wochen und der Arzt hat gesagt, den kriegen sie nicht durch. Hat der zu meiner Mutter gesagt.
Nein.
Den kriegen sie nicht durch. Ja, und dann nach 5 Wochen hat mich meine Mutter zum ersten Mal berührt und da habe ich heute noch was von. Also mir fehlt da was. Ich bin sehr, sehr viel, ich liege sehr gerne in der Badewanne und in der Sauna. Ich glaube, weil mir da so ein bisschen Wärme gefehlt hat am Anfang.
Oh Gott.
Ja.
Und jetzt bin ich heute in einer anderen Kabine. Ich könnte jetzt hier rüberkommen und dich ein bisschen halten.
Ja, machen wir nachher.
Ich bin sehr warm und okay.
Und?
Ja, einfach alles. Ich bin auch mütterlich.
Ja, Ja. Ich bin noch nicht gestillt worden und so, aber ich bin dann 1985 oder so hat meine Mutter einen Naturkostladen aufgemacht, der allererste in Soest. Sie war Pionierin. Ich habe da mein erstes Taschengeld verdient und da ging es dann los. Also ich bin noch heute einer, der fast nur im Bioladen einkauft, weil ich das so gewohnt bin von früher.
Ja, klar.
Und meine Mutter kauft jetzt aber bei Aldi. Die kauft bei Aldi.
Ja, der ist das andere zu teuer.
Und das Kind von meinem Bruder kriegt zu Hause auch kein Fleisch, geht aber dann gerne zur Oma und isst da die Hackebällchen. Meine Mutter spart lieber das Geld für Reisen und kauft deswegen dann bei Aldi. Also ein bisschen komisch. Hätte ich nie gedacht, dass die mal so abdriftet.
Vom rechten Wege abkommt.
Ja, aber...
Aber ansonsten hat sie alles richtig gemacht, würde ich mal sagen, mit
ja,
dir.
Ja, ja.
Bist du in Soest damals schon mit Sascha in Berührung gekommen?
Ja. Wir waren in einer Klasse kurz oder in einer Stufe, wir waren im selben Fußballverein. Der hat ja sehr viel gewechselt, die Schule. Der war erst auf dem Konfus, dann auf dem Archi, dann war der mal wieder ganz woanders. Aber wir waren ein Jahr zusammen in einer Stufe, glaube ich. Aber wir haben nie, wir mochten uns nicht.
Und hat sich das geändert?
Nein, wir hatten gar keinen Kontakt zueinander. Und jetzt war er in Soest in der Stadthalle und ich war parallel im Schlachthof. Am selben Abend und bin ich um 18 Uhr rübergegangen. Und dann habe ich ihm Hallo gesagt, der schlief aber wohl gerade, wurde aber dann geweckt war ein bisschen, aber er hatte so ein riesiges Buffet, der hatte eine Band dabei und das Buffet war genauso groß wie meine ganze Garderobe im Schlachthof.
Ja.
Aber er muss natürlich seine ganze Gage teilen mit allen Leuten, die mit auf der
Bühne
stehen.
Und du, wie wir ja jetzt gelernt haben, hast ja weder einen Regisseur, noch einen Autor, noch sonst irgendjemanden. Wer geht denn mit dir auf Tour? Bist du ganz alleine?
Nein, ich habe einen Tourbegleiter und einen Techniker. Also wir fahren immer zu dritt.
Aha.
In so einem Bus.
Ja.
Kleinen Bus.
Wer fährt?
Der Tourbegleiter.
Okay.
Ich sitze hinten, habe hinten einen Laptop, Steckdose, Kopfhörer. Klar. Ich kriege nichts mehr. Ich sitze da wie im Zug.
Mhm.
Nur ohne Toilette. Und ich fahre viel auch mit dem Zug, wenn ich jetzt in Berlin ich bin also seit Jahren nicht mehr geflogen.
Da hast du nichts verpasst, kann ich dir sagen.
Drei, vier Jahren oder
ja.
so.
Mhm. Ich habe auch in der Corona-Zeit angefangen mit dem Zugfahren, ausschließlich Zugfahren innerhalb Deutschlands und es geht viel besser.
Ja, nicht immer.
Ja gut, aber ich meine, warst du mal auf dem Flughafen in letzter Zeit?
Nein.
Was du da alleine an Zeit vorher einplanen musst, um eventuell dein Flugzeug zu kriegen?
Nee.
Also dann steige ich doch lieber ein und habe dann 20 Minuten Verspätung, aber ich weiß schon mal ungefähr was.
Ja, ja, ja. Ich würde die Bahn auch gern mehr verteidigen, aber was gerade abläuft, ist schon auch schlimm. Also man steht einfach eine Stunde irgendwo rum zwischen nach Wolfsburg und Berlin und ich lasse mich aussteigen, ich will in den Wald. Wenn ich so Wald sehe, dann zieht es mich immer in den Wald.
Für mich ist ja immer der schönste Satz, ihre Anschlusszüge in Hamm werden nicht erreicht. Und Hamm ist für mich so ein bisschen das Zentrum des Todes.
Mhm.
Weißt du, wenn du in Hamm stehst, kann immer der Zug nicht gekoppelt werden, weil da wird immer noch ein weiterer Zugteil hinten angekoppelt. Und dann heißt es immer, es tut uns leid für die Verspätung, aber die Zugteile können nicht gekoppelt werden. Da frage ich mich, wie kann es denn sein, dass da zwei Züge miteinander verbunden werden sollen, die offensichtlich nicht füreinander gemacht sind.
Das musst du mich nicht fragen.
Nee, du kannst viel beantworten, aber das tatsächlich nicht. Trittst du im Karneval auf?
Nein, habe ich einmal gemacht und ich habe dann so 5 Minuten geredet und da hat keiner zugehört, das war furchtbar. Dann habe ich aber ein Lied gesungen und das ging dann so. Also singen funktioniert, aber ich habe das einmal gemacht, mache ich nicht mehr. Ich war bei Caroline mal in der Sitzung und
Caroline
Kebekus. Mea Bös hat jetzt auch eine Sitzung. Ich brauche das nicht.
Was heißt eine Sitzung?
Also eine Sitzung heißt, dass man einen Saal gemietet hat und da eben ein Programm macht für Leute.
Einen Abend oder jeden Abend?
Nee, 10 Stück hintereinander.
Boah.
Und dann gibt's da so Rituale und es ist alles ziemlich albern. Und ich bin ja Westfale, ich bin nie so richtig reingekommen in Karneval. Aber ich verkleide mich natürlich gerne und finde das schön, dass mich keiner erkennt.
Aber geht das?
Ja, klar.
Ja, vielleicht kriegt man dich wirklich ganz gut verkleidet.
Ja?
Ja. Bei mir funktioniert es schwer.
Oft ist es dann die Stimme, ne? Ach, die Stimme kenne ich.
Ja,
dann.
da muss
nimm mal die Perücke ab.
Ja, bei mir ist, ich war zuletzt verkleidet, so richtig doll verkleidet, bei meinem Junggesellenabschied. Und da fand ich, mit schwarzer Perücke und total geschminkt und Ding und alles Sonnenbrille und so. Und dann kam ich in so einen Laden rein, mit meinen ganzen Mädels da. Die hatten auch alle Perücken auf und so. Und da sagt der Barmann zu mir, Schöneberger, was trinkst du?
Ja?
Okay. Das hat wirklich keine Sekunde gedauert, dass er mich erkannt hat. Naja, als was gehst du?
Letztes Mal war ich als Frau.
Oh, das sieht sicher gut aus.
Mit so einem Pelz, roten Lippen, das sah gut aus. Blonde Perücke und so glänzend Gold und so. Und auch einen Rock hatte ich an. Und dann war ich immer kurz davor, auch auf die Damentoilette zu gehen. Habe ich dann aber gelassen.
Ja, klar. Und da kann man heutzutage einen großen Streit auslösen. Ja. Hast du das Gefühl, es gibt bestimmte Themen, die besonders gut funktionieren? Du bist jetzt schon so lange auf der Bühne. Wie tickt das Publikum, die zu dir kommen? Worüber lachen die am meisten? Hast du so Themenbereiche?
Also, ich rede ja, seit ich eine Familie habe, über die Familie. Und alle, die Familie haben, können das nachvollziehen, wie das ist mit Kindern und mit einer Frau und mit so einem Haushalt. Und vorher war ich ja Student, da habe ich über das Studentenleben erzählt. Und die lachen über alles, was sie nachvollziehen können, was authentisch ist. Aber natürlich bin ich auch gerne so ganz abseitig und möchte eigentlich auch Sachen erzählen, die wo man nicht sagt, ja, kenne ich, sondern eben Sachen, die in meiner Fantasie entstehen, dass ich zum Beispiel in einer Badewanne voll mit Nacktschnecken liege und versuche, keine Erektion zu kriegen.
Das kann ich total nachvollziehen.
Ja, und dass ich das früher auch gemacht habe, erzähle ich dann. Aber es ist so, also ich bin ja so, ich rede mit mir selber und wenn ich, also so entstehen Geschichten. Das heißt, ich laufe durch den Wald, ich bin im Hotelzimmer und rede einfach. Und irgendwann muss ich dann lachen und dann schreibe ich das auf. Und das heißt, erstmal muss ich selber das lustig finden. So entsteht das dann. Und dann bin ich, wenn es gut läuft, lacht das Publikum dann auch. Aber die kennen mich ja auch seit 20 Jahren, wachsen auch mit und wissen jetzt auch, dass meine Kinder nicht mehr 1, 3 und 5 sind und dass die jetzt andere Dinge erleben. Aber das Publikum, ich habe jetzt ein neues Publikum durch das Gipfeltreffen, glaube ich, gekriegt, so jüngeres Volk. Und ja, da bin ich jetzt gespannt, wie die reagieren auf meine Familiengeschichte. Weil ich bin Mitte 50, ja. Ich werde in einem halben Jahr.
Mitte 50?
Ich werde in einem halben Jahr 51.
Du bist doch nicht Mitte 50.
Ich werde in einem halben Jahr 51. Also bin ich Mitte 50.
Ja, du hast
so,
ja, ja.
So ein Gag.
Ach so.
Okay, den lasse ich dann weg. Im
nein,
neuen
nein,
Programm.
Der ist gut. Der ist so ein Afterburner, weißt du?
Mhm.
Das ist super. Lass dich bitte von mir jetzt nicht verunsichern.
Ja, bin ich gerade ein bisschen. Naja.
Fußt denn auf diesem Gag das ganze Programm?
Ja, ja, das ist der Einstieg.
Ja, dann würde ich vielleicht nochmal drüber.
Einstieg und Schlussgag ist derselbe.
Aber über die Familie, also ich versuche immer nicht so viel über meine Familie zu erzählen, aber das gelingt mir inzwischen gar nicht mehr, weil ich so viel quatsche, dass ich einfach, ich kann die gar nicht außen vor lassen.
Und wie viele Kinder hast du denn?
Zwei.
Ja, das ist ja überschaubar.
Jetzt tu mal nicht so, du hast drei.
Ja, das ist eine ganz andere Hausnummer.
Ja, ja, klar. Ja, ja, klar.
Aber
ist übrigens wirklich anders, glaube ich.
Ja, die Kinder sind in der Überzahl, ja, und du musst irgendwann musst du von der Manndeckung in die Raumdeckung übergehen, ne? Bei 2-2, ne, hat jeder kann ein Kind festhalten.
Mhm.
Und jeder Erwachsene, wenn du drei Kinder hast, ne, von der Mann in die Raumdeckung, ja. Das hat meine Frau gesagt.
Ja. Ist die ein guter Ideengeber für dich?
Ja.
Oder ist sie Opfer?
Beides, aber nein, sie hat einmal gesagt, da hatten wir noch die Katze und die war ein bisschen dick und dann hat sie gesagt, dass sie immer an die Geburt des ersten Kindes denken muss und zwar immer dann, wenn sie sieht, wie sich diese viel zu fette Katze mühsam durch die Katzenklappe quetscht. Dann muss sie an die Geburt des ersten Kindes denken und dann sagt sie so einfach so, ohne die Miene zu verziehen und
ja,
ich denke, das ist so lustig.
Das ist
aufschreiben,
so.
Sofort, ja, aufschreiben.
Ja.
Wo ist ein Stift? Ich brauche immer einen Stift in der Nähe, sonst wäre ich nervös, aber der Humor hält uns zusammen. Also die hat meinen Humor und das ist das, was das Wichtigste in der Beziehung, in meinen Augen. Das ist was, wo man auch alles irgendwie, ganzen Stress am Ende auch kompensieren kann durch Humor, dass man sich auch über die Kinder lustig macht. Und
die Kinder sich auch über euch natürlich?
Natürlich. Und die Kinder merken ja auch, wie wir miteinander umgehen, auch wie selbstironisch wir sind. Und dann übernehmen die das auch. Die Kinder entwickeln ja auch meinen Humor,
ja,
quasi mit.
Ja.
Also ich habe im Lockdown habe ich gesagt, ihr wart auch schon mal fleißiger hier im Haushalt, was Helfen angeht. Und dann hat die Jüngste gesagt, ja, aber wir haben ja jetzt diese fleißfressende Pflanze.
Fleißfressende
Und einfach schön. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, wo ist die denn? Ja, die können nur Kinder sehen. Und so, die wissen dann auch, dass ich das lustig finde und dass ich das vielleicht aufschreibe.
Ja, fast so ein Wettbewerb unter den Kindern werden. Wer schafft es, mehr Impulse zu geben als der andere?
Ja, ja. Im neuen Buch, ne, sind die natürlich auch sehr, sehr viel mit drin und gucken dann immer, wer ist wer. Ach, da redest du aber mit mir, oder? Weil ich die Namen nicht nenne.
Nee.
Aber das, wir haben jetzt ein Exemplar bekommen. Die Kinder lesen das dann auch und können ja alles schon lesen. Wahnsinn. Ich habe nie so viel gelesen, wie meine Kinder jetzt lesen.
Lesen deine Kinder?
Ja, die lesen alles. Harry Potter, alles.
Die lesen richtig Bücher.
Ja, die sind ja jetzt 10, 12 und 14.
Ja, ja, das sagt gar nichts, kann
aber
ich dir sagen.
Aber ich habe in dem Alter nicht gelesen. Aber
ich habe wahnsinnig viel gelesen, ja. Aber ich mache die Erfahrung, es gibt auch Kinder, die lesen einfach gar nichts.
Ja, ja, ja.
Und zwar ist es wirklich so, dass man manchmal, ich versuche dann manchmal wie so, keine Ahnung, also Dinge oder so, von denen ich sicher weiß, dass sie sich dafür interessieren. Und wenn es auch nur so kurze Sachen sind, eine Mail oder eine Unterschrift bei Instagram oder so, dass ich das dann vorlege, weil ich mir denke, dann haben sie zumindestens oder so haben sie mal 3 Sätze am Tag gelesen.
Mhm.
Ja. Ja.
Daddeln die dann viel, oder?
Nee, gar nicht. Einfach nur kein Interesse am Lesen. Mhm. Nicht alle, aber Teile davon, sage ich jetzt mal. Und dann immer wieder das gleiche Buch vorstellen. Buchvorstellung, 1. Klasse. Gregs Tagebuch, Buchvorstellung 4. Klasse, ich mache nochmal Gregs Tagebuch. Und jetzt Buchvorstellung 7. Klasse. Ich habe überlegt, ob ich Gregs Tagebuch mache.
Aber ein anderer Band dann, oder?
Nee, der gleiche. Immer der gleiche.
Wie alt sind die denn jetzt?
Das ist das einzige Buch sozusagen, was je gelesen wurde.
Okay.
Dann sage ich, ja, okay, das glaube ich, wird nichts werden. Wird nichts werden. Und dann zur Buchvorstellung einfach den Film angeguckt und nicht das Buch gelesen.
Mhm.
Weißt du?
Mhm.
Dann muss man nicht so viel, dann ist es nicht so anstrengend. Es ist ja eh schon alles ziemlich leicht. Weißt du noch, wie das bei, ich will jetzt ja nicht so, aber weißt du noch, hast du mal eine Hausarbeit geschrieben früher im Studium und so? Hattest du auch noch Mikrofisch? Weißt du noch Mikrofisch? Da ist man dann so ein Ding gegangen und da hat man dann sich so eine Folie genommen und dann hast du auf der Folie war ganz, ganz klein, waren Texte und die hat man dann über so einen Bildschirm
natürlich
so vergrößern
ja, jetzt weiß
können.
Ich denke immer, Mikro, was für ein Mikro? Nein, ich weiß, was du meinst, natürlich.
Ja, genau. Und so hat man im Prinzip recherchiert.
Ah, na klar.
Du jetzt, auch?
Ja, aber nicht oft, aber ich kann mich, genau.
Das ist der Grund, warum ich mein Studium letztendlich wahrscheinlich abgebrochen habe.
Ja, ich auch.
Ja, klar.
In welchem Semester?
10. glaube ich. Also 5 Jahre habe ich studiert. Aber ich war dann scheinfrei.
Ja, ich war auch scheinfrei und ich habe 19 Semester war ich eingeschrieben.
Ich glaube, ich habe dich kennengelernt, da warst du noch Student.
Ja, da war ich Student. Wir haben uns doch in so einer komischen, wo so ein Typ im Aquarium lag.
Da warst du bei mir zu Gast?
Ja, was
Blondes
war das noch?
Gift.
Blondes Gift.
Ja.
Da war ich bei dir zu Gast. War so ein Mann im Aquarium.
Ja, da hast du aber an dem Tag Pech gehabt, dass da ein Mann im Aquarium war. Normalerweise lag da eine Frau.
Oder eine Frau. Ich weiß es nicht mehr. Wie lange ist das her?
Also Jahre.
Unsere Karrieren sind eigentlich so parallel gestartet und gehen parallel zu Ende.
Ja.
Irgendwann.
Planst du denn schon den Ausstieg?
Es ist jetzt mein letztes Programm.
Nein.
Da habe ich überlegt zu sagen, damit die Leute machen.
Ja.
Nein, ich frage mich natürlich, was soll ich sonst machen? Ich will ja nicht die ganze Zeit zu Hause sein.
Nein, aber hast du genug Geld, um aufzuhören?
Ja, wenn ich jetzt nur noch bei Aldi kaufe.
Also du musst noch ein bisschen, willst du noch weitermachen?
Also ich habe ja im Lockdown, als es hieß, ich darf nicht mehr arbeiten, habe ich überlegt, was könnte ich sonst machen? Und ich würde sonst Waldpädagoge werden oder Pilzsachverständiger oder sowas, aber irgendwas in der Natur, aber auch mit Menschen. Aber da habe ich ernsthaft drüber nachgedacht. Wenn ich jetzt nicht mehr vor Menschen arbeiten darf und nur eine Kamera hätte, ohne die Reaktion der Leute, würde ich nicht mehr als Komiker arbeiten.
Nee.
Weil wenn ein Komiker über den... Der die Reaktion nicht hört, das ist ja völlig sinnlos.
Du hast total recht. Waldpädagoge, ich frage für eine Freundin, was macht man da?
Naja, du gehst mit Kindern in den Wald.
Ja.
Und guckst, dass alle wieder abgeknallt. Nein, ich bin viel in den Pilzen. Ich kenne mich aus mit Pilzen. Ich probiere jedes Jahr einen neuen Pilz, den ich selber bestimme und esse den dann. Und den Stadtkindern die Natur beizubringen. Die Stadtkinder malen ja die Enten gelb und die, was war das noch? Naja, aber irgendwas malen sie auch lila. Die Kühe malen sie lila.
Ach so.
Und die Enten gelb und so. Und also völlige Naturfremdheit. Und da kann man natürlich mitarbeiten. Aber das ist alles Quatsch. Würde ich nie machen.
Ich schon.
Ja?
Ja. Ich würde in die Natur gehen und ich würde ehrlich gesagt niemandem irgendwas erzählen, sondern ich würde es einfach nur noch mir selber erzählen.
Ja, ja.
Ich würde es, glaube ich, gar nicht so vermissen, dass keiner mehr klatscht.
Wirklich nicht. Nee. Also ich hatte Auftritte im Studio bei Dieter Nuhr, Kamera, kein Publikum.
Ja, nein, aber du kannst ja nicht Comedy machen ohne Applaus, aber ich kann irgendwas einfach für mich sein und dann keinen Applaus haben. Also das würde ich total das würde ich total aushalten.
Bist du nicht applaussüchtig?
Nee, ich glaube, ich bin nicht applaussüchtig. Oh. Ich hab's gern, aber ich brauch's nicht unbedingt.
Okay.
Würde ich jetzt mal sagen.
Ja, schön für dich.
So, jetzt pass mal auf, wir zwei, wir spielen jetzt ein Spiel. Die Redaktion hat sich was ausgedacht. Lieber Johann, liebe Barbara, heute geht's um Mooskohle, Zaster, Asche. Es geht um die kleinste Violine der Welt oder kurz gesagt, es geht um Geld, denn ihr beiden spielt heute Preiskönig. Versteht ihr? Weil Johann mit Nachnamen König heißt. Das war auch unsere Rettung, denn eigentlich ist das hier eine billige Kopie von Der Preis ist heiß. Und da wir keine Lust auf eine Klage hatten, brauchten wir einen neuen Namen. Also, wir haben euch Sachen rausgesucht und ihr sollt uns bitte den Preis verraten. Wer näher dran ist, gewinnt. Aus Kostengründen machen wir die Sachen nur aufgeschrieben und nicht für euch im Studio. Ihr müsst es euch einfach vorstellen. Ah, sehr interessant. Das finde ich ja cool. Ich weiß übrigens auch nicht, worum das hier alles geht. Nicht, dass du denkst, ich stecke hier mit denen unter einer Decke. Ja. Die Redaktion ist nicht mein Partner, sondern mein Gegner. Mhm. Wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Wie viel kostet eine Packung Kondome? 12 Stück, 52 Millimeter. Was ist das? Die Breite, die Länge, die Dicke? 52 Millimeter.
Das ist die Dicke.
Aber es ist doch, Entschuldigung, 52 Millimeter, das wären?
5 Zentimeter.
5,2 Zentimeter.
Ja,
Durchmesser.
Das ist ordentlich,
oder?
Mhm. Aber die Länge ist es nicht,
oder? Die Länge ist, die Länge wäre, das wäre...
Aber das ist also eine Extragröße. Die sind besonders teuer.
Meinst du?
Mhm. 12 Stück.
Ja, 12 Stück.
Keine Ahnung, 12 Mark.
Nee, 12 Mark.
Was schätzt du denn?
Ich würde sagen, Kondome, das kann ja nicht so, das ist ja nur Plastik. Also, ich würde sagen, sie kosten 4,29.
Dann sage ich 5 Euro.
5 Euro, gut, dann gucken wir mal. 6,45 Euro. Boah, Bums ist teuer geworden.
Krass, ja. Du bummst mit Kondom?
Nein, aber habe ich gehört. 6,45 Euro. Da bist du näher dran. Der erste Punkt geht an dich. Mhm. Wie viel kostet eine Hornhautraspel?
Ja, das ist... ich benutze die gar nicht.
Hast du ganz zarte Füße?
Nee, ich mache das immer mit einem Käsehobel.
Mit so einem Parmesanhobel aus der Lava-Kollektion. Was auch geht, ist ein Schwingschleifer übrigens, weißt du?
Ja, stimmt.
Sowas, womit man Möbel abschleift.
Ja, okay. Das wollten die alles gar nicht wissen, ne? Was man noch nehmen kann.
Die wollten wissen, wie viel die Hornhautraspel kostet.
13 Euro.
Nee, ich sage 2,99.
Oh, krass.
2,95.
Was?
Da bin ich aber nah dran. Okay, der Punkt geht an mich. Wie viel kostet ein Koi-Karpfen? 67 Zentimeter lang und 44 Monate alt. Das ist sowas aus dem Leben.
Ja, klar.
Weißt du?
Waren da nicht in dem Aquarium welche, das geplatzt ist?
Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit.
Wie viel Zentimeter?
67 Zentimeter lang.
67, das ist ordentlich. Ja. Da sind die schon älter, ne?
Da sind die 44 Monate alt.
Okay. Dann kosten die...
Ein Koi-Karpfen, das ist doch irrsinnig teuer.
500 Euro.
Ich glaube mehr. Ich sag 1000. 4.362 Euro.
Krass.
Was ist man für ein Typ, wenn man sich einen Koi-Karpfen kauft?
Irgendwas Komisches. Verschrobener, einsamer Mensch ohne Fernseher. Sind die im Aquarium auch? Ich kenne mich gar nicht aus mit sowas.
Die sind in so Teichen.
Ja,
ach so. 67 Zentimeter, das ist ja so. Die sind in so großen Teichen draußen. Und
sind
dann
so gelb, golden, orange?
Ja, manche sind auch so weiß, weiß-rot und so. Ich kann es nicht verstehen. So, wie viel kostet eine Rolle Klopapier dreilagig, 300 Blatt?
Scheiße, sowas weiß ich nicht.
Echt nicht?
Ich achte da überhaupt nicht drauf. Eine Rolle?
Ja, also eine Rolle. Das ist ja...
Aber kann man eine Rolle einzeln kaufen?
Nein, kann man nicht.
Das wird jetzt geteilt.
Ja.
60 Cent? Ich habe keine Ahnung.
60 Cent? Ich sag weniger. Ich sag 50 Cent.
Okay.
86 Cent!
Oh,
du hast gewonnen!
Okay.
Also dementsprechend entsteht unentschieden letztes. Wie viel kostet ein benutztes Taschentuch von Scarlett Johansson? Das wird verkauft.
Oh,
Das ist ja geil. Ich habe hier auch noch, wie viel kostet ein Videogruß von Sonja Zietlow? Möchtest du das lieber lösen?
Ja, das okay. ist besser.
Ein Videogruß von Sonja Zietlow, die ist aber jetzt geschäftstüchtig.
Grade, jetzt gerade kostet wahrscheinlich mehr.
Mhm, weil sie mit dem Dschungel jetzt so aktuell ist,
genau.
oder?
Okay. Dann, ja, ich kenne das. Ich wurde auch angefragt, ob ich das mache für 100 Euro, so ein Videogruß. Das kommt drauf an, wie viel man machen will. Wenn man ganz wenig Videogruß machen will, müsste man das richtig teuer machen.
Ja. Also ich sage, es kostet 100 Euro.
Ja, ich sage 120.
149 Euro. Damit hast du gewonnen. Cool. Sonja Zietlow nimmt 149 Euro für einen Videogruß. Mhm. Warum mache ich das hier eigentlich die ganze Zeit umsonst?
Keine Ahnung.
Kennst du das nicht auch, dass immer Leute kommen und sagen, ey, Martina und Josef heiraten. Kannst du kurz was aufsprechen? Mhm. Machst du das?
Nein.
Sagst du dann, nein, das mache ich nicht?
Nein, ich tue so, als hätte ich es nicht gelesen. Also ich habe eine Facebook-Seite, da kommt das immer mal wieder rein, aber ich und dann denke ich immer, ja, ach, dem wann ist der Geburtstag? Ach, in 3 Wochen. Ja, dann antworte ich dem nächste Woche. Und dann vergesse ich das und dann sind die auch beleidigt manchmal, aber vielleicht sollte ich da mal irgendwo hinschreiben, dass ich das generell nicht mache.
Wenn du das jetzt hier sagst, dann reicht das ja, dann hören das ja alle. Dann
reicht doch, ne? Wie viel hören das denn?
Der hier? Johann König macht das hier nicht mehr. mit den Videogrüßen und das alles. Und Hochzeitsglückwünsche und Grunde Geburtstage.
Wie viel hören denn hier zu?
Na, 7 Millionen?
Ja.
Könnte schon am Wochenende.
Wirklich?
Ich meine es im Ernst?
Nein.
Da hast du gesagt, wir machen hier so Pillepall. Ich meine die Shopping-Tick.
Hammer.
Ich mache hier richtig.
7 Millionen.
Mhm.
Cool.
Gibt's denn was du dieser großen Fangemeinde jetzt unbedingt noch sagen möchtest?
Meiner Fangemeinde? Naja, ich bin mit einem neuen Programm und mit einem neuen Buch unterwegs und ich bin heiß. Also ich übe gerade tatsächlich Einradfahren und Jonglieren und habe vor, damit rauszukommen mit dem Programm.
Aber du weißt ja, also wir sagen es jetzt ja ehrlich, wie es ist. Nächste Woche geht's ja schon los.
Naja, man kann sich dann angucken, ob ich das geschafft habe, das zu lernen. Also ich kann mit 3 Keulen jonglieren und ich kann auch Einrad fahren. Ich kann auch nicht beides zusammen. Und ich überlege, das als kleine Einstiegsnummer zu machen. Also als Zirkus.
Was hat dich genau geritten, in Richtung Artistik zu gehen?
Ja, weil ich immer eine Physical-Nummer mit drin habe. Ich habe im letzten Programm Hula Hoop gemacht. Und ich habe auf den Knopf gedrückt, also mitten im Stand-up drücke ich auf den Knopf, dann kam ganz laut, I like to move it. Dann habe ich den Hula-Hoop-Reifen genommen und habe 20 Sekunden Hula-Hoop, und zwar richtig so ein Trick, wo der erst um die Arme geht und dann auf die Hüfte.
Aha.
Das dauert 20 Minuten und Sekunden, Entschuldigung. Und danach ist einfach, ich habe eine andere Energie, das Publikum ist anders drauf und ich kann ganz andere Sachen erzählen. Ich brauche immer eine Nummer, wo ich mich körperlich anstrenge, weil ich will auf Tour auch nicht so einrosten. Man ist ja dann, man sitzt ja doch viel rum, ne, auf Tour, und ich will auf der Bühne mich auch sportlich betätigen.
Na klar.
Ich bin Sportstudent, ohne Sport gehe ich ein. Das ist wirklich so. Ich muss was machen, sonst werde ich total aggressiv.
Darf ich das sagen? Da musste ich vorhin zweimal nachlesen, als ich gelesen habe, dass du Sport studiert hast. Das war mir jetzt in der Form gar nicht klar, was du für eine Kante bist.
Nee, das denken einige, dass ich langsam bin, aber ich bin schnell. Ich habe 100 Meter, kann ich aber schnell laufen.
Wirklich? Also gibt's dafür Zeugen? Oder du kannst uns ja wahnsinnig viel erzählen.
Also mein Vater war der Schnellste auf seiner Schule im 100-Meter-Rennen, 100-Meter-Sprint. Und ich bin... wenn man Sport studiert, muss man was können. Ich habe den Einstiegstest da geschafft an der Deutschen Sporthochschule in Köln.
Du warst auf der Sporthochschule Köln?
Ja.
Das sind ja nur die ganz Großen.
Na klar. Und da?
Damit, finde ich, musst du viel mehr hausieren gehen.
Ja.
Ich finde, das spielst du zu kleines Thema.
Ja, okay. Ja, ich denke drüber nach. Aber ich werde ja immer älter. Ich kann auch immer weniger eigentlich so. Also so Felgaufschwung oder so ein Quatsch kann ich nicht mehr.
Ist aber altersunabhängig, kann ich dir aus sicherer Quelle sagen.
Ja.
Da träume ich heute noch schlecht von.
Ja, ja.
Du träumst auch manchmal schlecht.
Mhm.
Jetzt zum Beispiel, weil du weißt, dass es nächste Woche losgeht.
Ich träume immer, dass ich meinen Text vergesse, dass ich Texthänge habe, dass ich die Zettel nicht finde, dass das Licht angeht im Saal und dass in der ersten Reihe einer sitzt mit verschränkten Armen und sagt, Sie wissen schon, dass das nicht lustig ist hier.
Oh Gott,
und dann aufsteht und alle, es ist immer Unruhe, und der zweite Albtraum ist, dass ich die Bühne nicht finde. Das heißt, ich renne durch die Katakomben, nächste Stalltür geht auf, Stalltür geht zu, das Publikum wird immer lauter und irgendwann wird es wieder leiser und überall Türen und es ist schon lange nach 8 und ich verstehe das gar nicht, weil ich habe auf der Bühne überhaupt keine Angst, auch vorher nicht. Ich hab auch noch nie einen Texthänger gehabt, groß. Mir ist noch nie was Schlimmes passiert auf der Bühne, aber ich habe diese Albträume Die vielleicht was irgendwas aussagen.
Aber es ist ja so, dass du, wenn du jetzt so einen Text machst, du sagst 50 Minuten am Stück, dann ist Pause. Dann kann es ja mal passieren, dass man schon irgendwie jetzt nicht genau weiß, wie es weitergeht. Hast du dann irgendwo was liegen, wo du so stichpunktartig dich so entlang hangeln könntest?
Ja, auf dem Tisch.
Also da liegen Stichpunkte.
Ja, bei den ersten Shows liegen auf dem Tisch Stichpunkte. Aber das sind eben ne, die, wo ich aber keine Wort aufgeschrieben habe, sondern nur einen Stichpunkt. Jetzt gehe ich auf das Thema. Und wie ich dann da hinkomme, ist dann frei.
Aber das fällt einem ja dann wieder ein.
Ja. Aber ohne Stichpunkte würde ich das auch nicht machen, glaube ich. Aber ich habe keine Angst, auf die Bühne zu gehen. Also ich verstehe diese Albträume eigentlich nicht, weil ich... fühle mich gut auf der Bühne. Und wenn weniger Leute kommen würden, ich würde das immer noch gut finden. Ich wäre auch nicht beleidigt, wenn jetzt plötzlich nur noch 50 Leute kommen oder so.
Also jetzt hör doch auf. Nee,
man fragt sich ja so, wie lange macht man das?
Wie viel kommen denn?
Naja, so 1000?
Ja. Nee.
Aber ich fange ja jetzt in kleinen Theatern an. Das ist dann...
Ach so, das heißt, man startet immer klein.
Man startet klein.
Spielt man sich langsam sozusagen warm.
Es geht immer
und dann,
größer,
bevor du genau. In die Kollerlein Lanxess Arena gehst.
Nee, so groß spiele ich nicht. Nee. Aber ich mache jetzt nicht mehr Vorpremieren und dann eine Premiere, sondern es geht einfach los.
Ja.
Und wird dann immer größer und ich bin in Berlin in Wühlmäusen und dann irgendwann im Admiralspalast.
Da wohne ich direkt ums Eck.
Wirklich?
Bei den Wühlmäusen, ja.
Nein.
Doch, ich bin eine von den Wühlmäusen sozusagen.
Ach, wirklich? Da gibt es so einen großen Garten mit Hühnern?
Ja, direkt ums Eck.
Ach.
Ist das nicht toll?
Ja.
Komme ich vielleicht einfach mal vorbei?
Ich komme vorbei.
Wer Pläne macht, wird ausgelacht.
Ja.
So heißt das Buch.
So heißt das neue Programm.
So heißt die Tour, meine ich.
So heißt die Tour. Das Buch heißt...
hier Familie.
Familie macht glücklich. Das muss man sich nur immer wieder sagen. Und ja, es ist viel drin, auch über die Lockdown-Zeit mit den Kindern. Das war ja am Anfang so, man hat immer noch gefrühstückt. Ne, als ich in der Homeschooling-Zeit, zweiter Lockdown, hat man ja erstmal noch gefrühstückt und hat die Kinder angezogen und so. Und dann so nach einer Woche war es ja so, Laptop aufgeschlagen, Kind geweckt, Laptop ins Bett gelegt und los ging der Unterricht. Ne? Und du sahst ja auch die anderen Kinder, die hatten alle noch einen Schlafanzug an. Und man hat dann, und abends sagt die Tochter zu mir, Papa, ich habe zur Tochter gesagt, du hast ja noch einen Schlafanzug an. Und dann sagt die Tochter, ja, aber du auch. Und diese Zeit hole ich nochmal zurück auch in dem Buch. Das war ja, kann man sich auch alles nicht mehr richtig vorstellen.
Aber immerhin
wie man
hatten
da
ja
versumpft ist. So.
Ja, aber deine Kinder hatten ja dann offensichtlich ja in irgendeiner Form elektronische Unterstützung und konnten am Computer irgendwas machen.
Ja.
Ich habe hier so viel mit Leuten geredet, die gesagt haben, bei uns sieht Homeschooling so aus, wir fahren am Montagmorgen mit dem Fahrrad in die Schule, holen uns aus so einem Briefkastenschlitz ein Kuvert mit Arbeitsblättern und bringen dieses Kuvert am Freitagnachmittag eben wieder mit dem Fahrrad zurück in die Schule und werfen es wieder ein. Ja?
Ja, okay.
Ich habe mich nur bei manchen Lehrern, also viele sind sicher sehr engagiert gewesen, aber manche haben sich ja komplett abgemeldet in der Zeit.
Manche haben auch die Kamera ausgeschaltet, weil die wollten nicht beobachtet werden.
Ja.
Also und ich habe ja Französisch gelernt mit meinem Sohn. Ich habe mir die Französischhefte gekauft, weil er die Sprache neu gelernt hat in der Schule. Und dann habe ich quasi einen Unterricht mitgemacht beim Homeschooling.
Ja.
Das heißt, ich habe mich so hingesetzt, dass die Lehrerin mich nicht sehen konnte im Schlafanzug und habe dann mit ihm Französisch gelernt. Und die Lehrerin konnte mich aber nicht sehen. Und irgendwann habe ich gesehen, dass die darauf bestanden hat, dass die Kamera ausbleibt von ihr, weil sie... alle sie beobachten. Die haben ja auch gemerkt, dass die Eltern zugucken und die Eltern konnten plötzlich den Unterricht mit beurteilen, sie als Pädagogin beurteilen und haben einige dann ausgeschaltet, die Kamera. Aber verstehe ich auch.
Ja, schon. Aber ich denke mir jetzt mal ganz ehrlich, du kannst eigentlich schon super, super tolle Sachen machen. Manche waren so kreativ und wieder andere, die haben sich einfach 4 Monate nicht gemeldet.
Ja.
Also so Kunst oder Musik oder so, da hast du irgendwie 4 Monate nichts gehört und dann danach hieß es ja, die haben Burnout. Also ich hab's manchmal nicht so ganz verstanden. Bei wem bist du als Jugendlicher komplett ausgeflippt, fanmäßig? Gab's irgendjemanden, den du richtig, richtig toll fandst?
Karl-Heinz Rummenigge,
all night long.
Ja, ich wollte Fußballprofi werden und Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner, das waren meine Vorbilder. Ich war Bayern München Fan mit 12 und das hat ziemlich schnell wieder aufgehört. Ich bin seit ich 14 bin BVB Fan, aber die große Begeisterung gab es eigentlich nur bei Sport. Aber jetzt nicht bei Popstars oder
Jürgen
so.
Jürgen Hingsen, kennst du den noch?
Na klar.
Den Zehnkämpfer.
Den Versager von...
Was?
Ja, der mit den Fehlstarts. Ist das nicht der, der so viele Fehlstarts? Der hat doch geschafft, disqualifiziert zu werden.
Weil er so viele Fehlstarts hatte?
Weil drei Fehlstarts hintereinander hat. Wie kommst du jetzt auf den?
Nein, nur so, weil das ist so der einzige. Es gibt so Leute aus meiner Jugend, die ich noch so, Alberto Tomba, den Abfahrts- oder Slalomfahrer aus Italien. Dann Jürgen Hingsen, das waren immer so diese Ulrike Mayfahrt.
Da bist du ausgeflippt bei Jürgen Hingsen?
Nein, aber ich meine nur, die kennt man so aus seiner Jugend. Zum Beispiel, wenn ich an meine Jugend denke, an einen Sonntag in meiner Jugend, dann denke ich immer, höre ich im Winter, also es war Winter, es war so mittags 1 Uhr, und dann hörte man immer und dann haben immer so Kuhglocken geläutet, weil mein Vater immer Abfahrtslauf geguckt hat.
Alles klar.
Und Slalom. Mhm. Gab es das bei euch nicht?
Nein, nein, nein. In Soest waren wir keine Skifans, Skifahrfans.
Kannst du nicht Skifahren?
Doch, ich kann Skifahren. Wir waren jetzt im Allgäu in Winterferien, sind da Ski gefahren, bis ins Tal, auf so einer 10 Meter breiten Piste, bis ins Tal beschneit. Absurd, ne? Und unten war T-Shirt-Wetter, waren 10 Grad Sonnenschein und du kamst dann an, brauchst auch keine Handschuhe mehr. Abartig war das ein bisschen, aber die Kinder waren alle krank, ich konnte alleine fahren, das war ganz praktisch.
Das ist auch mal schön. Weißt du, was ich mal so lustig von jemandem gehört habe, wie die Ferien des kleinen Mannes aussehen? Hast du das mal gesehen?
Nein.
Das ist der Moment, wo du sozusagen, wenn du in die Ferien fährst, ist es so, dass, also du hast sozusagen den Kofferraum gepackt, dann sorgst du dafür, dass die Kinder in ihren Kindersitzen sitzen und da sind sie festgeschnallt und dann gehst du noch ums Auto rum sozusagen und machst deiner Frau die Tür auf und lässt sie einsteigen ins Auto und dann machst du die Tür zu und die Zeit, wo du von dieser geschlossenen Tür, Beifahrertür, hinten ums Auto rumläufst,
verstehe.
Bis du vorne auf deiner Seite wieder einsteigst. Okay. Das sind die Ferien des kleinen Mannes.
Sehr schön, sehr schön.
Kannst du erzählen, wenn du willst.
Also Urlaub mit Kindern ist für mich ein Paradox in sich.
Ja.
Entweder hat man Urlaub oder die Kinder sind dabei. Das ist so, genauso wie, weiß nicht, ich gehe laufen oder Holzeisenbahn.
Ich gehe laufen.
Oder scheiße, ich muss pissen. Auch paradox.
Nee, also aber Ferien ohne Kinder sind ja auch keine Alternative irgendwie. Ab und zu vielleicht mal.
Ja, ist natürlich die Frage. Die Kinder wollen ja auch klimaneutral reisen. Wie kriegt man die Kinder klimaneutral durch die Ferien? Man nimmt sie einfach nicht mit auf die Seychellen. Sondern schickt sie ins Sauerland. Ne? Es ist besser für die Klimabilanz, ist auch besser für die Haut. Der beste Schutz vor Sonnenbrand sind Ferien im Sauerland.
Ja, gut. Aber ich meine, es ist doch immer, man muss ja mit den Kindern auch da ordentlich drüber reden und dann verstehen die das doch auch. Du hast doch bestimmt wahnsinnig schlaue Kinder.
Ja, absolut. Die wollen auch nicht mehr fliegen. Und wollen kein Fleisch mehr essen. Und
die Kinder auch schon nicht.
Und ich habe ja immer gedacht, dass ich sie zu Vegetariern mache, indem ich im Garten ein Hühnchen schlachte. Bevor wir Hühner hatten, war das meine Idee, dass man einmal, dass auch ich mal erlebe, was für eine Gewalt nötig ist, bevor
um
man
ein Leben auszulöschen.
Bevor man Fleisch isst. Da hatte ich vor, ich mache eine Gartenschlachtung, vielleicht auch mit einem, der das kann. Und dadurch haben wir ein anderes Verhältnis zum Fleisch und zum Tier. Und jetzt sind die Kinder selbstständig Vegetarier geworden, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Und das ist natürlich auch blöd, weil ich wollte das in der Hand haben. Ich wollte auch den Zeitpunkt bestimmen, wann die vegetarisch werden. Jetzt esse ich zu Hause kein Fleisch mehr.
Du wolltest das eigentlich später machen. Die aus dem Haus
genau,
sind.
Ganz genau. Wirklich wahr. Ich habe wirklich, es gibt so YouTube-Tutorials, wie man einen Huhn mit so einer Rupfmaschine, wie man die Federn da abkriegt, wenn das schon tot ist. Und, und ich habe meinen Sohn gefragt, was glaubst du ist für das Huhn, wofür würde sich das Huhn entscheiden? Eine halbe Stunde lang bei lebendigem Leibe vom Habicht gefressen zu werden oder in einer Hühnchenfabrik betäubt und geköpft, was 2 Sekunden dauert. Mhm. Und da sagt der Sohn, ja, das Huhn wird sich für den Habicht entscheiden. Sag ich, ja, warum? Ja, weil das natürlich ist. Aber das ist doch eine Qual. Und solche Diskussionen haben wir dann. Das ist ganz interessant. Und wir haben durch die Hühner und durch die Eier auch ein ganz anderes Verhältnis zum Ei als Lebensmittel. Das ist unfassbar.
Ich auch. Dass jeden Tag so ein Ei aus denen rauskommt.
Wir haben so ein Ei, wir hatten so Nachbarskinder und die durften ein Ei aus dem Stall holen und das war noch warm und dann sagten die, ach, ist das gekocht?
Ja.
Und Und es gibt ja auch so Windeier, hast du das mal gesehen? Wenn das Ei noch keine Schale hat und einfach so...
Wenn die manchmal zu wenig Kalzium haben, dann werden die so ganz... aber theoretisch könnte man es wahrscheinlich trotzdem essen.
Ja, und die Hühner essen das ja auch.
Ja, die
Hühner
picken es dann selber.
Sofort.
Die essen ja auch sehr gern Hühnchenfleisch, muss man jetzt mal sagen.
Echt ein bisschen ekelhaft. Mein Sohn macht den Hühnern manchmal Rührei.
Ja, klar.
Weil wir zu viele Eier haben.
Du kannst du hast doch gern, du musst auch noch ein bisschen Geld verdienen. Dann, also musst du ja nicht, aber vielleicht willst du ja. Verkauf die.
Die Hühner?
Die Eier.
Ja, ja. Nein, wir verschenken die immer. Wir haben jetzt, wenn wir in die Ferien fahren, brauchen wir jemanden, der aufpasst. Wir können die jetzt nicht mit ins Allgäu in den Skiurlaub nehmen.
Nee.
Darum bestechen wir die Leute mit Eiern, dafür passen sie auf die Hühner auf.
Ja, man muss ja nicht viel machen eigentlich. Also wenn du das alles...
Aber wie macht ihr das in den Ferien?
Ja, wir haben auch jemanden, der sich kümmert. Ja, na klar, sonst geht das gar nicht mehr. Ich habe ja auch noch Kaninchen und alles Mögliche. Ja. Und jetzt mein Sohn arbeitet an mir wegen Wachteln. Das ist jetzt das nächste, kleine Wachteln. Und dann kann man das Ei nämlich so klein und auf so ein kleines Baguette und so...
Ja. Ja, solange er sich kümmert, ne?
Mm, sehr lustig. Bei uns sitzt keiner im Hühnerstall und hält das Huhn irgendwie eine halbe Stunde auf dem Arm.
Ja, wie oft macht ihr den Stall sauber?
Ich mache eigentlich so, ich gehe schon jeden Tag rein und dann mache ich so grob, würde ich mal sagen. Also einmal die Woche richtig und so.
Genau. Das ist nicht so viel, ne? Also beim Hund hast du mehr Arbeit, finde ich. Also unser Hund musste komplett erzogen werden, das war viel mehr Arbeit als mit so einem Huhn. Aber den Hund konnte man leichter mitnehmen.
Aber ich finde, so Stall sauber machen ist für mich das Schönste, wenn ich dann, da lege ich dann neues Stroh aus. Und es ist dann so schön, dass ich da selber einziehen möchte eigentlich, ehrlich.
Machst du das mit Handschuhen?
Ich mache eigentlich alles, nein, ich bin wirklich relativ, mir ist nichts Menschliches fern, muss ich sagen. Mhm. Also manches kann man auch besser greifen, wenn man keine Handschuhe anhat.
Ja, ja.
Allerdings muss ich sagen, Hühnerscheiße, manchmal sitze ich im Auto und denke, ich rieche ein bisschen nach Kacke. Und dann merke ich, dass meine Finger noch ein bisschen nach Hühnerscheiße riechen.
Unter den Fingernägeln.
Ja, so halt so einfach nur so, wenn man irgendwo aus Versehen so dran gekommen ist. Weil es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit da mit bloßen Händen im Stall wühle, aber dann merke ich doch, ach, ich müffel ein bisschen nach Hühnerscheiße. Und
kennst
dann rede ich mir aber ein, dass das irgendwie ganz sympathisch ist.
Ja, ja, ist es auch. Kennst du das, wenn das Huhn ein Auge schließt?
Nein.
Weil das Huhn hat ja zwei Gehirnhälften und wenn das Huhn ein Auge länger schließt, hat mir mein Sohn gesagt, dann schläft die eine Gehirnhälfte.
Oh, fantastisch.
Und die andere kann noch nach Feinden Ausschau halten. Das heißt, die eine Hälfte schläft und das versuche ich manchmal auch, wenn ich am Tisch sitze und ein Auge zumache und meine Frau sagt, kannst du damit aufhören? Und dann sage ich, ja, bei mir schläft jetzt die Hälfte.
Und es ist auch immer diagonal. Also wenn du das rechte Auge zumachst, dann schläft die linke Gehirnhälfte wahrscheinlich.
Ja, 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 ja.
Oh Gott, es gibt noch so viel, was wir über Hühner rausfinden müssen. Mhm. Wenn du das nächste Mal zu mir kommst, müssen wir auf dem Gebiet noch versierter sein.
Ja, ich denke, wir werden noch einiges erleben. Vielleicht habe ich dann eins mal geschlachtet, wirklich. Weil,
ja, das wäre...
Hast du das mal erlebt, wie
nein,
das aussieht?
Aber
wie
es wäre sehr... Ja, das habe ich mal als Kind gesehen auf dem Bauernhof.
Bist du denn traumatisiert dadurch?
Nein, ich bin selten durch Dinge traumatisiert.
Aber du isst Fleisch, ganz normal.
Also, ich esse extrem wenig Fleisch, aber ja, weil ich hasse Dogma. Und Dogma heißt für mich, ich mache nie oder ich bin immer und so. Und da ich sehr schlecht bin mit solchen Sachen, habe ich etwas Sorge, mich selbst in eine Dogma-Situation reinzuquatschen, der ich dann aber nicht gerecht werde.
Du könntest keinen Huhn schlachten.
Nein, ich möchte zum Beispiel auch kein Fleisch essen, was in irgendeiner Form einen Knochen sichtbar enthält oder auch nicht Fett. Ich möchte am liebsten, ich mag am liebsten Hackfleisch. Wirklich, ich möchte nichts, was irgendwie noch in irgendeiner Form an ein Tier erinnert, verstehst du?
Ja, verstehe.
Und Hackfleisch finde ich super. Und ich glaube, es belastet die Welt nicht, wenn ich jetzt alle drei Wochen mal Fleischpflanzel aus Bio-Rinderhack mache.
Auf gar keinen.
Ich mache nicht Schweine, ich mache nur Rind.
Okay.
Also das glaube ich, halten wir weiterhin aus. Mhm. Aber ansonsten würde ich schon auch dringend dazu raten, dass die Leute sich mal ein bisschen, wenn die sich jetzt uns angehört haben, sind die doch bis zu den Fußspitzen inspiriert.
Ja, und erstmal kann man sich ja Hühner leihen, ne? Und dann weiß man, wie das ist. Wir hatten was zweimal gemacht und dann wurden die abgeholt wieder. Wir hatten die dann drei Wochen, die Hühner, wurden abgeholt. Ich habe die Kinder noch nie so weinen gesehen.
Nein,
wie
sag
abgeholt
mal, du hast aber meine, so süße, sensible Kinder.
Und meine Frau hat auch geweint. Die haben alle geweint.
Und die Hühner haben auch geweint.
Und der Hühnerdieb sagt, ach ja, das bin ich gewohnt. Riesenfreude beim Bringen, Geheule beim Abholen. Und fuhr dann wieder. Und dann hatten wir eben nochmal Leihhühner und wieder das Gleiche. Unfassbare Tränen. Weil die so eine Bindung aufgebaut haben zu dem Tier, was ich ja von Anfang an vermieden habe. Für mich war das eine Geschäftsbeziehung. Eier gegen Stroh, ja?
Eine Geschäftsbeziehung.
Ja, was pragmatisch ist. Aber ich wollte nie dem Tier einen Namen geben und das lange auf dem Schoß haben. Und kennst du das, wenn die dich so angucken und dann plötzlich so ins Auge, in dein Auge picken?
Das machen die nicht.
Doch, machen unsere.
Nee, unsere machen das nicht.
Aber die die stammen ja von den Dinosauriern ab, ne? Und die sind auch aggressiv zwischendurch. Und mein Sohn hatte hier eine Riesenkatze, wenn das Auge getroffen hätte, das ist so unfassbar schnell, wenn die picken.
Ja.
Da kannst du nichts machen.
Ach, ich wusste nicht, dass die das machen, ehrlich gesagt.
Weil die Kinder haben die ja auch ganz nah am Kopf immer und schmusen mit denen und riechen dran wie mit einer Katze. Und manchmal.
Die riechen eigentlich auch ganz gut, muss man sagen. So
ja, das stimmt.
Und die sind ganz warm und die laufen ja auch draußen bei minus 10 Grad, fühlen die sich, glaube ich, immer noch wohl.
Ja, ja.
Toll. Also, Johann, ich sag's ungern, aber unsere Zeit ist um.
Auch nein.
Ich hatte mir noch so viel aufgeschrieben, was ich mit dir besprechen wollte.
Wirklich?
Aber das machen wir beim
Richtige
nächsten
Sachen?
Mal. Nein.
Nein, okay.
Gar nichts. Schön, dass du hier warst.
Ja, danke schön für die Einladung.
Tschüss.
Tschüssi.
Was für ein schönes Gespräch mit Johann König. Und er ist ganz gut auf Zack und hat drei Kinder und Hühner und alles. Also.
Und das mit der Scheiße, mit der Hundescheiße beim Spazieren, das wird mir für immer im Gedächtnis bleiben. Aber
ja, dass ein Pflock eingeschlagen wird, wo der Hund gekackt hat. Das wird sich der ein oder andere Mann da draußen merken und es dann demnächst auch versuchen, irgendwie in der Familie. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In der nächsten Woche gibt's hier einen neuen Gast. Wir sind selbst gespannt, wer es sein wird. Wir freuen uns auf euch.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de